Letzte Donnerstag dürften wir Taufe haben bei uns in der Gemeinde. Und Samuel, er hat aus Galater Kapitel 2, Vers 20 gepredigt. Diese so wichtige Botschaft, Galater 2, Vers 20. Und da lesen wir: Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich. Aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und das dürften die Achttäuflinge auch bezeugen, indem sie sich bewusst diesen Schritt gemacht haben. Bezeuge vor uns als Gemeinde, vor der Welt, vor der unsichtbaren Welt: Ich bin gestorben. Ab jetzt lebe ich zur Ehre Gottes. Ab jetzt lebe nicht mehr ich und meine Ziele, meine Prioritäten, meine Träume. Und ab jetzt lebt Christus in mir. Ich lasse mich nicht mehr beeinflussen von dies, was der Welt erwartet. Ich lasse mich nicht mehr beeinflussen von Materialismus, sondern Herr, was willst du? Ja, vielleicht denkt der eine oder andere: Ja, ist es wirklich immer so in meinem Leben? Wir haben jetzt gesungen: Weise mir, Herr, deinen Weg. Dieses Lied als Gebet, wenn wir Lob preisen, wenn wir singen, es ist unser Gebet. Unser Gebet vor Gott, und wir kommen vor Gott und sagen: Herr, weise du mir deinen Weg. Ich bin abhängig von dir. Hof hat so wunderbar gesungen: Ich fand wahres Glück, Fried und Freud, Mut zum Leben, Trost und Sicherheit. Warum? Weil ich Christus fand. Weil in der Welt keine mir eine Antwort gab. Aber in Christus fand ich alles. Und mit dieser Gedanke wollen wir auch in diese nicht so einfache Botschaft oder Text hineingehen. Ich möchte vorher nochmal mit uns beten. Ja, Herr, danke. Danke für dieses Privileg, in aller Freiheit vor dir zu kommen. Vor dir zu kommen, gemeinsam dir Lob preisen und singen, Herr. Gemeinsam dir anbeten. Gemeinsam in dein Wort hineinschauen. Und Herr, da sind wir abhängig von dir. Öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Gesetz, Herr. Amen. Wir haben den Text gelesen, 2. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Und wir wollen über diese Gedanke oder über diese 18 Punkte da anschauen, in Bezug auf, inwiefern werden auch wir geprägt von der Gedankengut der Welt. Es ist ja der Welt in der Gemeinde. Der geistliche Niedergang in den letzten Tagen. Wir befinden uns in den letzten Tagen. Wir befinden uns in der Ende der Endzeit. Wir haben so viele Zeichen der Ende, die vor unseren Augen sind. Das Volk Israel zurück im Lande Israel. So eine klare Zeichen, dass der Herr bald kommt. Wir haben einen Zerfall der Gesellschaft. Zerfall von Werten, von Moral. Wir dürfen uns mit Recht fragen: Herr, wann kommst du? Aber in dieser Zeit, wo Gott uns in diese Welt hineingesetzt hat, als Kinder Gottes, wollen wir treu vor ihm stehen. Paulus erinnert Timotheus in diesem Brief, am Wort Gottes festzuhalten. Am Wort Gottes festzuhalten, Kapitel 1, die Verse 5 bis 6, dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadegabe Gottes wieder aufzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Kapitel 1, Vers 12 und 13 ermahnt er ihn weiter: Aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube Und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Halte dich an das Muster der gesunden Worte. Paulus nimmt Timotheus immer zurück zu diesem Punkt. Welcher Platz hat das Wort Gottes in dein Leben? Und in dem Dienst, was ist wichtig, Timotheus? Was ist das Allerwichtigste überhaupt? Christus Jesus zu verkündigen, aber durchs Wort. Durchs Wort. Kapitel 2, Vers 2. Und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertrauen treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. So wichtig, dass dieser Auftrag weitergeht, andere Personen, Menschen, welche dieses so wichtige Wort weiter verkündigen werden. Treue Menschen, welche eine Liebe zum Wort Gottes haben, eine Hunger zum Wort Gottes. Kapitel 2, Vers 15, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als eine Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Ein Arbeiter, der kompromisslos ist. Ein Arbeiter, der im Wort Gottes zu Hause ist. Ein Arbeiter, ein Verkündiger, der das Wort richtig verkündet, kompromisslos verkündet. Oder Kapitel 3, die bekannten Versen 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zum jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Wir haben das Wort. Das Wort soll reichlich unter uns wohnen, weil das Wort Gottes ist es, der uns verändert. Es ist der Geist Gottes, der in uns wohnt. Aber es ist der Geist Gottes, der uns zurückführt zum Wort. Weil das Wort ist ja inspiriert durch den Geist Gottes. Es ist das Wort, der uns verändert. Darum ist es wichtig, dass das Wort Gottes reichlich unter uns wohnt. Persönlich, jeder für sich, für uns als Gemeinde. Und dann Kapitel 4 nochmal. Wiederholt Paulus sich, Vers 2, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Was sagt er? Es sei gelegen oder ungelegen, das heißt immer, egal wie die Leute reagieren, du bleibst beim Wort. Warum? Weil das Wort Kraft hat. Das Wort hat Kraft. Bleib beim Wort. Und alles andere, lass es. Denn es wird eine Zeit kommen, Vers 3, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehre beschaffen, weil sie empfindlichen Ohren haben. Sie schaffen sich eigene Lehre. Die, welche eine Antwort geben für mein Lebensstil. Dieses Phänomen finden wir leider auch unter Christen. Christen, wo ein gewisser Lebensstil leben möchten, der nicht Gott gewollt ist, und sie suchen sich Prediger, welche das Wort Gottes so auslegen, damit es für ihren Lebensstil passt. Die meisten ihrer Lehrer in der Gemeinde sind auch so entstanden. Man sucht sich Lehrer, die vielleicht nur etwas betonen. Wir können Betonung nur auf den Zorn Gottes haben und dann habe ich nur noch Angst vor Gott. Ich kann Betonung aber nur auf Gottes Liebe und glaube, alle Menschen werden mal gerettet. So wir sehen, wie jede Extreme gefährlich sein kann. Aber auch Unzucht heute, außereheliche Beziehungen, gleichgeschlechtliche Beziehungen, Ehen, eigentlich sollte man es gar nicht Ehe nennen, aber auch unter Christen wird es immer mehr salonfähig. Mit der Botschaft, Gott liebt uns ja, wie wir sind. Und das Wort Gottes wird verdreht, verändert, damit es passt. Und da sagt Paulus an Timotheus, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Warum? Weil wir in eine Zeit hineinkommen. Vers 1 von Kapitel 3. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Also schon in der Zeit von Paulus erkennt Paulus, dass so mehr wir zum Ende kommen, und das war vor 2000 Jahren, so schlimmer wird unsere Gesellschaft werden. So schlimmer wird es sein. In den letzten Tagen, schlimme Zeiten, grausame, gefährliche Zeiten kann man es auch übersetzen. Diese Zeiten, Epoche, welche eine Häufigkeit und Intensität zunehmen, je näher die Wiederkunft Christi heranrückt. Vielleicht denkt einer, ja, können wir die Gesellschaft verändern? Ja, wir sollten Licht und Salz sein. Aber es geht vor allem da um die Gemeinde. Wie leben wir? Sind wir überhaupt noch Salz? Sind wir Licht? Erfüllen wir diese Berufung, welche Gott uns gegeben hat als Gemeinde und jeder persönlich? Weil die Zeiten werden schlimm. Es ist eine Zeit, wo die Gesellschaft sich sukzessiv trennt von Gott. Sie trennt sich von alles, was überhaupt eine Tugend hat. Jede Ordnung, welche Gott in der Schöpfung schon hineingesetzt hat. Gottes Wille, es wird bewusst missachtet. Es werden schlimme Zeiten sein. Aber da kommt diese Frage nochmal an uns. Inwiefern wird diese Gedanke gut, der Lebensstil dieser Welt, welche da in 18 Punkte beschrieben werden, inwiefern beeinflusst es auch uns als Gemeinde? Die Gemeinde, Leib Christi. Wenn man nur denkt mal, wie Gott die Gemeinde beschreibt. Wir sind Leib Christi. Jeder einzelne von uns ist ein Teil dieser Leib. Heilig. Wir werden berufen, nochmal Licht und Salz zu sein. Licht, Salz. Wenn man Wort Gottes steht, wenn man eine Lampe hat und man sie unten versteckt, dann wird sie auch nicht leuchten. Wenn Salz kraftlos ist, kann man sie nur noch wegwerfen. Die sollte auch uns dienen als Gemeinde. In Johannes 3, Vers 19 bis 21, da steht, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der böse tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. In dem Licht Christi wird ein Leben verändert. Deshalb auch so wichtig, dieser Auftrag, gehet hin in alle Welt. Als Christen müssen wir aufpassen, dass wir nicht nur zu stark um uns selbst drehen. Ja, wir sollten füreinander da sein. Wir sollten ein aktives Gemeindeleben haben. Aber ein Gemeindeleben, welches ein Licht ist für die, die draußen sind. Wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und diese Verse, wo Jesus seine Jünger sagt, in Johannes Kapitel 15, wir sind da, letzter Abendmahl. Jesus nimmt sich sehr viel Zeit für seine Jünger, ab Kapitel 13 von Johannes. Und Johannes 15, Vers 18 und 20, da lesen wir, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Also ein normaler Zustand für ein Kind Gottes ist es, gehasst werden in dieser Welt. Gut, so ist es ja nicht immer. Wenn wir Frieden suchen, wenn wir uns Christus gemäß benehmen, werden wir meistens auch positive Echos bekommen. Aber schlussendlich, wenn es hart um hart geht und wenn wir tatsächlich kompromisslos leben, wird dieser Punkt kommen, wo wir erkennen, wie sehr der Welt die, welche Christus gehören, wie sehr sie gehasst werden, ausgelacht. Die Jünger mussten es an ihrem Fleisch erleben. Die Jünger, zu denen Jesus da redet, alle außer Johannes, mussten den Märtyrertod sterben, weil sie Jesus über alles liebte und nicht mehr ihre eigene Leben. Jesus über alles. In 1. Petrus Kapitel 1, Verse 14 und 15, sagt Petrus, die Gläubigen, auch 1. Petrus ist ja wie ein 1. Timotheus, 2. Timotheus, ein Abschiedsbrief. Vers 14, als gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandeln. Nochmal. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Heilig heißt abgesondert für Gott. Abgesondert für ihn. Genau weil, wie wir es gelesen haben, gerade 2 Vers 20. Denn ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Christus in mir. Und dann noch Römer Kapitel 12 Vers 2. Nachdem Paulus ja klar macht, welche Gnade wir erfahren haben. Welche Gnade, unverdiente Gnade. Wo er klar macht in Römerbrief, alle Menschen sind schlussendlich vor Gott Sünder. Und jeder Mensch braucht diese Gnade. Eine Gnade, für den wir nichts machen konnten. Aber wenn man diese Gnade erfahren hat, werden wir zur neuen Schöpfung. Und Vers 2 von Kapitel 12, und passt euch, oder lasst uns den Vers 1 noch dazu nehmen. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leibe darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei eure vernünftigen Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Durch was? Durch den Geist Gottes, der in uns wohnt. Durch eine lebendige Beziehung mit unserem Erlöser, mit unserem Herr, mit unserem Abba-Vater. Eine aktive, lebendige Beziehung. Paulus sagt, werdet mein Nachahmer gleich, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Wir sollen Christi Nachahmer werden. Das können wir nur, wenn er in uns wohnt. Bekommt er aber diesen Raum, wo ihm gebührt? So höher Verständnis wir haben vom Kreuz, von dies, was am Kreuz geschah und wie grausam dieses Ereignis am Kreuz war, so mehr werden wir erkennen, wie groß Gottes Gnade an uns Menschen ist. An uns Menschen. Mit diesem Gedanke, Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gut und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist, wollen wir in unseren Text hineingehen. Wir sehen da zwei Arten. Oder lassen wir uns von Christus prägen, von seinem Wort, von seinem Geist. Oder lassen wir uns von dies, was weltlich ist, prägen. 2. Timotheus. Wir haben da eine sehr lange Liste. Wir werden probieren, all diese 18 Punkte durchnehmen, keine Angst. Ich habe es ausgerechnet, 18 mal 2 Minuten, 36 Minuten, ja. Aber ja, die einen Punkte mehr, die anderen weniger. Aber es beginnt ja, nochmal, Vers 1, das aber sollst du wissen, dass in der letzten Tage schlimme Zeiten eintreten werden. Und dann Vers 5, dabei haben sie den äußersten Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie, von solchen wende dich ab. Also er redet zu solchen, also er redet zu der Gemeinde und er warnt von solchen, die eine äußerliche Frömmigkeit vielleicht sogar haben. Ich glaube, diese Vers können wir 100% auf das christliche Abendland beziehen. Ja, auf uns. Da in Schweiz. Westen. Wo wir ja so lang geprägt wurden von dieser so freimachende Botschaft. Aber was passiert, wenn das christliche Abendland, wenn das Christentum, wenn die Kirche nicht mehr dies proklamiert, was da steht? Sie haben eine äußerliche Frömmigkeit vielleicht, deren Kraft aber verleugnen sie. Das Wort Gottes hat gar keine Kraft. Sie nehmen das Wort Gottes nicht mehr ernst. Das ist nochmal auch dieser Ruf an uns, nehmen wir es ernst. Suchen wir Gottes Wille, sein Maßstab, anhand vom Wort Gottes. Und diese Warnung, wo Paulus die Gemeinde warnt, eine Timotheus warnt, ist sehr wichtig. Wir müssen nicht leichtfertig damit umgehen, wie verführerisch oder wie listig der Teufel ist. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Er ist nicht dumm. Er ist nicht dumm. Er ist listig. Er wird alles daran setzen, um uns Christen zu verführen, um uns schwach zu machen. Aber uns schwach zu machen, uns trotzdem, dass wir denken, wir sind die Beste. Ja? Das steht ja auch. Die letzte Gemeinde der 7 Cent schreiben Laodicea. Und Gott sagt, ich werde euch ausspeien aus meinem Munde. Weil ihr meint, ihr seid gut. Ihr meint, ihr seid stark. Aber ihr kennt gar nicht, wie schwach ihr seid, wie blind ihr seid, wie nackt, wie bloß ihr seid. Diese Liste, lass uns mal hineinschauen. Denn die, Vers 2, denn die Menschen werden sich selbst lieben. Schlussendlich steckt das in unserer Natur, ja. Von Geburt an, ziemlich schnell erkennt man auch bei einem Kind, wie egoistisch er eigentlich ist, ja. Meistens. Aber wie er so ein kleines Kind, kaum bekommt er nicht Nahrung, wenn er es will, was macht er? Schreien, ja. Gut, ist auch gut, dass er einen Ton gibt. Aber dies verändert sich nicht. Auch die, bei den Erwachsenen, nein, sie schreien nicht mehr so, aber sie schauen, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse erfüllen. Ich im Zentrum. Und diese Selbstliebe ist die Wurzel von diesen nächsten 17 Punkten. Weil das Selbstliebe ist auch der Grund, warum ich geldgierig bin, prahlerisch, überheblich, läster und so weiter. Weil ich im Zentrum bin. Es geht um mich, meine Aussehen. Oh, wie viel Wert wird heute darauf gelegt, wie ein Mensch aussieht. Wie viel Wert wird daran gelegt und ja, lass uns mal in der Gesellschaft hineinsehen, wie viel Diät da angeboten wird, wie viel Fitnessräume da sind und so weiter. Und es geht nur um eins. Du, wie siehst du aus? Es ist fatal, wie sich unsere Gesellschaft diesbezüglich entwickelt. Das heißt nicht, dass wir nicht gesund sein dürfen, aber eins müssen wir erkennen. Unser Körper wird älter werden, schwach werden und er ist vergänglich. Und dann kommt eine Frage, in was hast du investiert? Aber dieser Körperkult ist heute in unserer Gesellschaft in der Westen allgegenwärtig. Und dieser Körperkult prägt unsere Gedanken gut. Viele junge Leute, junge Mädchen leiden darunter, auch junge Männer. Die haben ein Gefühl, wenn sie ein bisschen bisschen dicker sind, dann bin ich nicht mehr okay. Es ist grausam, wie welcher Druck da hineinkommt. Man denkt, man muss dies und das noch machen, dies noch machen und jenes noch machen. Man beschäftigt sich, man nimmt sich Idole aus der Welt und meint, man muss auch so aussehen. Und man merkt nicht, wie einsam diese Person eigentlich ist, diese Idol, wo du nachstrebst. Aber es geht alles um dein Wohlbefinden, um dein Körper, um deine Gesundheit, um dein leibliches Wohl. Aber was ist wichtig, dein leibliches Wohl oder dein seelisches Wohl? Nochmal, das heißt nicht, dass wir nicht uns gesund ernähren dürfen, aber auch Gesundheit kann zu Religion werden, zu wirklicher Religion. Teilweise überrascht auch bei Christen, wie man über Gesundheit stundenlang reden kann. Nicht aber über das Wort Gottes. Nicht über das Wort Gottes. Kaum redet man über das Wort Gottes und was passiert? Es wird immer ruhiger, der Erste verlässt den Raum, der Zweite, Dritte, Vierte und irgendwann ist man einsam. Nochmal, es ist alles vielleicht ein bisschen extrem, ja, aber es ist leider so. Man beschäftigt sich mit Mode, nochmal das eigene Körperaussehen. Und noch nie hat sich der einzelne Person so viel präsentiert wie heute. Durch diese ganze Medien, wo ja allgegenwärtig sind. Jeder Mensch meint, ich muss mich jetzt präsentieren, ständig und überall. Und dann nimmt man sein super Gerät und man beginnt sich, ja, und überall fotografiert man sich selbst. Und man meint, jeder muss jetzt wissen, dass ich jetzt vor dem Eiffelturm stehe. Ja. Jeder muss wissen, dass ich jetzt auch in Rom war und dass ich so einen großen Fisch gefangen habe und so weiter. Und natürlich stellt man sich nur von seiner besten Seite dar. Und der Arme, wo nicht so ist und nicht so reisen kann, denkt, ach, der hat es so gut, ja. Aber wenn man jetzt ganz ehrlich ist, um was geht es da? Um seine eigene Ego, Selbstliebe. Wir haben viele Mittel heute, Medien, wo man positiv benutzen kann. Aber leider sind auch all diese Medien ein Werkzeug für seine eigene Ego. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und weiß ich was alles noch. All dies kann man positiv benutzen. Aber jeder soll mal wirklich mal hineindenken und wer auch in diese Medien benutzt, schlussendlich, ja, im Glaube bringt es mir gar nicht weiter. Meistens, ja. Aber es geht hauptsächlich, mich zu präsentieren. Es ist diese Selbstzufriedenheit. Das eigene Wille wird befriedigt. Eine Art geistliche Hochmut. Aber dieser Hochmut ist heute allgegenwärtig. Allgegenwärtig. Die ganze Werbungsbranche dreht sich rund um dies. Du. Ja. Du musst so sein. Es lohnt sich, dies und jenes für dich zu investieren. Immer das Ich im Zentrum. Alles wird daran aufgebaut. Und was führt das die Menschheit? Nie zufrieden zu sein. Weil was heute Mode ist, ist in 2 Monaten nicht mehr Mode. Und wir häufen uns Reichtümer auf für nichts. Nur weil wir nie zufrieden sind. All diese Medien, all diese Punkte sind nur kurzfristig. Kurz ist man befriedigt und dann schon das Nächste. Und das Ganze geht nur um eins. Ich, ich, ich und ich. Selbstlieben. Das ist Narzissmus. Sogar weltliche Psychologen sagen, noch nie war die Gesellschaft so narzisstisch wie heute. Noch nie. Das sollte uns als Warnung dienen, weil auch dieser Gedanke gut prägt uns ungewollt. Das kommt einfach hinein. Und da lohnt sich nochmal diese ganze Liste mal, jede persönlich für sich durchnehmen und sich fragen, ja, wo bin auch ich geprägt davon? Wo wird auch mein Gedanke gut sukzessiv negativ verändert? Selbstlieben, das waren jetzt ein bisschen mehr als 2 Minuten, ja. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein. Geldgierig, ja, bei uns in der Schweiz ist das ein Thema, ja. Land der Banker. Das heißt nicht, dass wir geldgierig sind, aber jeder soll sich da fragen, was ist die Motivation meines Handels? Warum tue ich dies und jenes? Über kein Thema wird so viel gewarnt wie über Reichtümer. Wie über das Haufen von Geld. Noch mehr, noch mehr, noch mehr, diese Gier, noch mehr, weil man meint, man ist dann stark. Man meint, man ist was Besseres. Und ja, auch wir in der Gesellschaft, da kommt eine Zeitschrift raus, die 300 reichste Schweizer. Man denkt, wow, wäre ich auch mal so reich, ja. Dann, ja. Aber erkennen wir, dass keiner so reich ist wie wir, geistlich gesehen? Wir haben so viel mehr, als jeder Reichtum diese Welt uns bieten kann. Nur haben wir diese geistliche Auge, diese Vertrauen? Der reiche Jüngling in Matthäus 19, Vers 16. Ich glaube, Jesus hat diese Jüngling geliebt. Aber Jesus hat auch erkannt, wo sein Problem ist. Matthäus 19, Vers 16. Und siehe, einer trat herzu und fragte ihm, guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Also er wollte eigentlich den Weg mit Gott gehen. Ich lese jetzt nicht den ganzen, Vers 21, Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein? Warum vollkommen? Weil er wusste, was zwischen ihm und Gott steht. Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da sprach Jesus zu seinem Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher hat es schwer, in das Reich der Himmel hineinzukommen. Und dann der nicht so einfache Vers. Und wiederum sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch eine Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Reiche in Bezug, solange du dein Geld vertraust, solange du dich Schätze anhäufst für deine Zukunft und nicht der Herr vertraust, was deine ewige Zukunft angeht, wirst du ein Sklave bleiben. Und auch Paulus erkennt und er sagt Timotheus in 1. Timotheus Kapitel 6, 1. Timotheus 6, Vers 9 und 10, denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist ein Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Diese Verse sind ernst zu nehmen. Und die warnen uns, wie gefährlich diese Schätze auf Erde sein können. Wie schmerzhaft es werden kann. Wie schmerzhaft. Und es ist nicht so, dass wir jetzt einfach sagen, okay, ab jetzt lebe ich nur noch arm. Ja? Wenn du es willst, sei gesegnet. Ja? Aber warum nicht? Aber da geht es was anderes. Wo legst du deine Vertrauen? Die Entscheidungen, wo du triffst, sind abhängig von was? Ja, wenn du Geschäftsmann bist, Geschäftsfrau, deine Entscheidungen in der Geschäftswelt, sind sie abhängig als ein wiedergeborener Christ von deiner Liebe zum Wort Gottes, Liebe zu Christus? Oder sind sie abhängig von dies, was der Welt erwartet? Bist du bereit, über Leiche zu gehen, koste was es wolle? Oder sagst du nein? Ist es Gott gewollt, dies und jenes, was ich tue? Jeder Cent, wo man ausgibt als Geschäftsmensch, muss man erkennen, ja Herr, dies ist zu deiner Ehre. Dies ist zu deiner Ehre. Paulus in Philipper Kapitel 4, und er kann das so schön bezeugen, Philipper 4, er sagt Vers 12, denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und deshalb kann er in Philipperbrief immer wieder sagen, freut euch in dem Herrn aller Wege. Paulus hat gesagt, ja, auch ich habe Reichtum erlebt. Ich durfte eine Zeit haben, sage jetzt mal so, wo ich viel Geld hatte. Ich habe aber viel Zeit auch erlebt, wo ich sehr, sehr arm war. Aber in dem allem habe ich ein Ziel gehabt, zu Ehre Christus zu leben. Christus in mir. Christus in mir. Und meine Freude im Herrn war nicht abhängig, ob ich jetzt ein dickes Konto habe oder ob ich gar nichts habe. Sondern meine Freude war immer abhängig von meiner Beziehung mit ihm. Weil ich nicht auf das Ist und Jetzt anschaue, sondern ich schaue auf das, was noch kommt. Und dies war auch Paulus seine Perspektive, ständig, immer auf dies, was noch kommt. Einmal ewig bei seinem Erlöser zu sein. Deshalb lohnt es sich, auf etwas Vergängliches zu investieren oder auf dies, was ewig ist. Ich durfte in einer Gemeinde ein Seminar durchführen und da kam einer der jungen Personen, der war sehr eifervoll mit Jesus und er sagte mir ein Phänomen, wo man viele Gemeinden trifft, sagt, weißt du, uns fehlt die Mitte-Generation, so 35 bis 50. Sie sind einfach nicht da, die sind wohl am Sonntag da, aber sie sind nicht aktiv da. Gut, viele sind Familienväter, Zeit für die Familie und so weiter. Aber ich fragte ihn, ja, an was liegt das? Er sagt, ja, weißt du, die bauen alle Häuser, sie haben alle ihre Ziele und Träume und das möchten sie verwirklichen. Teilweise mit Recht, aber er hat bezeugt, sie sind, diese Generation ist wie stecken geblieben. Sie sind nicht weitergekommen. Bekehrt. Aber ab dann hat sich alles gedreht um sich selber. Und die Gemeinde wurde vernachlässigt. Die Gebetsstunde wurde vernachlässigt. Gemeindeaktivitäten wurden vernachlässigt. Und es wird zu einem traditionellen Glaubensstil. Aber nicht mehr zu dieser überzeugenden Christus allein, ihm vertrauen. Und wenn wir noch über Geld reden, lass uns Psalm 119 öffnen. Psalm 119 und der Psalmist, er zeigt so wunderbar seine Abhängigkeit von Gott, von seinem Wort, von seinen Vorschriften, von seinem Weg. Und das sagt er, auch was Geld anbelangt, dieses sehr lange Psalm. Wir lesen, keine Angst, nicht den ganzen Psalm, Psalm 14. Vers 14, Entschuldigung. Ich freue mich an den Weg, der deine Zeugnisse weisen, wie über lauter Reichtümer. Vers 72. Das Gesetz, das aus deinem Mund kommt, ist besser für mich als Tausende von Gold- und Silberstücken. Vielleicht würden wir sagen, ja, Tausende von Goldstücken, ja, lass uns mal sagen, so 5 Kilo Gold, wäre schon nicht schlecht eigentlich, ja. Ja, wir sind alle, haben eine Schwachheit, wenn es um Geld geht. Aber der Psalmist denkt anders. Er sagt, das Gold, das vergeht. Das sind nur Bachsteine im Himmel, ja. Das bringt nichts. Ich will mich freuen an dein Wort. An dein Wort heißt, an Gemeinschaft mit dir. Vers 127. Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und feines Gold. Also das beste Gold, dein Wort, ist mir lieber. Ist mir lieber. Wenn ich jetzt wählen muss, zwischen noch ein Tag länger im Geschäft oder damit ich noch ein bisschen mehr Profit habe oder noch ein Tag mehr bei dir und der Geschwister im Glaube, würde ich Gemeinde wählen. Gemeinschaft mit dir, Herr. Und noch ein Vers aus diesem Psalm 162. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute findet, ja. 162. Wir gehen zum nächsten Punkt, prahlerisch. Die Leute werden prahlerisch. Was heißt prahlerisch? Angeblich, wichtigtuerisch, übertreibend, großmäulig oder eingebildet. Prahlerisch, ich will mich zeigen. Ich will zeigen, wie ich bin. Ich will zeigen, was ich habe. Und jeder soll sehen, was ich besitze. Und ich bin auch bereit, auch über Leiche zu gehen. Ich glaube, dieses Bild ist ein sehr krasses Bild unserer Gesellschaft. Es hat mich ja sehr schockiert, wenn wir in Rumänien sind. Und in Rumänien ist diese Kluft zwischen Arm und Reich riesig. Riesig. Und dann sieht man, wie die, wo schnell reich geworden sind, wie protzig sie ihre Reichtum zeigen. Und parallel nebenan verhungern die Einzelnen. Ist doch egal. Hauptsache, ich bin reich. Prahlerisch, angeblich, wichtig, tuerisch, übertreibend, großmäulig oder eingebildet. Der nächste Punkt, überheblich. Überheblich, Hochmut. Sich erheben über alles, über jede moralische, ethische oder gesellschaftliche Grenze. Es geht ja um mich und ich mache und tue, was ich will. Die Überheblichkeit ist auch der Punkt, dass ich mich nicht mehr unterordnen kann. Ein Bruder aus Israel sagte mir, dass die gläubigen Soldaten sind sehr beliebt in Israel. Also die an Jesus Christus glauben. Und der Punkt ist, sie wissen, was Autorität heißt. Durch ihre Glaube erkennen sie, es gibt eine Autorität über mich, Gott. Und unter dieser Autorität will ich mich unterordnen. Und somit, wenn sie im Militär kommen, und das ist ein Kampf, wo jeder Junge vielleicht in der Schweiz hat, irgendwann kommt es soweit und er muss gehen. Ja. Und ich gebe immer den Jungs in der Jugend einen Tipp, denk nicht zu viel nach. Ja. Mach einfach, was dein Chef will, was dein Offizier will, was der Korporal will. Weil wenn du zu viel denkst, hast du verloren. Unterordne dich einfach. Lerne dich zu unterordnen, ohne zu diskutieren. Auch wenn du sogar recht hast, ist doch egal. Das ist für kurze Zeit. Aber diese Lerne des Unterordnung, so jünger wir es lernen, umso besser. Aber der Überhebliche, das ist ja nur meine, nur das, was ich will, ist ja wichtig. Es ist so wichtig, dass auch wir es lernen in der Gesellschaft. In der Gemeinde. Sie sind Lästerer. Lästerer. Nur die eigenen Argumente zählen. Lästerungen gegenüber Gott, die werden immer stärker. Gott wird als nichts dargestellt. Wer ist überhaupt Gott in der Gesellschaft? Gott, das eigene Ich wird zu Gott. Und ich diene nur noch mir selbst. Viele auch weltliche Organisationen, wo abhängig sind von freiwilligen Arbeitern, sagen, immer weniger sind da. Warum? Warum? Weil man ja selber immer sein eigenes Ziel will. Noch mehr Geld, noch mehr, ein Haus mal bauen und so weiter und so weiter und so weiter. Bessere Auto, noch ein besseres Auto, noch ein stärkeres Auto. Jedes Mal das neueste Handy und so weiter. Ja, wenn man dies alles will, dann kann man auch keine Zeit haben für anderen. Es geht gar nicht. Und dann kommt der Punkt, die Eltern ungehorsam. Die Eltern ungehorsam. Es ist ein Phänomen unserer Gesellschaft. Und nicht immer sind die Kinder schuld daran. Es ist die Art und Weise, wie die Kinder erzogen werden. Vielmehr hat man das Gefühl, die Eltern sind Sklave ihrer Kinder. Sklave ihrer Kinder geworden. Die Eltern werden nicht mehr als Autorität Personen gesehen. Und Schuld daran ist auch der Gedanke, wo in unserer Gesellschaft immer stärker wird. Die Kinder werden uns nicht weggenommen, aber im jungen Alter, das heißt jung, mit 3 Monaten kann man sie ja schon abgeben. Ist das nicht wunderbar? Abgeben und ich kann meine eigene Ich wieder leben. Ich kann meine Karriere nachgehen. So oft hören wir jetzt in den Medien, wie wichtig es ist, dass die Mütter, sie werden auch Mütter genannt, ja, dass die Mütter ihrer eigenen Karriere nachgehen können. Damit dann, wenn die Kinder außer Haus sind, sie wieder, also sie keinen Verlust haben. Aber merken, um was es geht? Nur um der eigene Ich. Das heißt nicht, dass eine Frau nicht arbeiten soll. Das heißt nicht, dass eine Frau nicht studieren soll. Alles, was man studiert hat, ist so ein Schatz auch für seine eigene Familie. Für die Kinder. Was man die Kinder alles weitergibt. Oh, wir können so froh sein, dass wir auch in unserer Gemeinde Mütter haben, die Zeit nehmen für ihre Kinder. Die bereit sind, ja auch ihren Beruf abzugeben. Weniger zu arbeiten, damit sie mehr Zeit für ihre Kinder haben. Weil es sind die Mütter schlussendlich, wo eine Generation erziehen. Nein, es sind nicht wir Väter, es sind die Mütter. Die sind zu Hause, sie haben Zeit. Und wenn eine Mutter, wo gottesfürchtig ist, eine Mutter, wo Gott liebt, und wenn sie diese Liebe ihre Kinder weitergibt, wenn sie diesen biblischen Maßstab ihrer Kinder weitergibt, diese Kinder werden Gemeinde prägen und sie werden eine Gesellschaft prägen. Und wenn man denkt, ich gebe mein Kind so schnell wie möglich ab, man muss dann fragen, warum hast du überhaupt Kinder zur Welt gebracht? Du bist ein reiner Egoist. Ja, es sind vielleicht harte Worte, aber unsere Gesellschaft erzieht uns so. Unsere Gesellschaft zerstört der Zelle der Ehe und Familie. Sukzessiv und immer stärker. Und das Tragische ist, dass auch wir Christen von dem geprägt werden. Es ist ein typisches Zeichen der Endzeit. Ein typisches Zeichen. Ein anderes Zeichen ist der hohe Scheidungsquote auch. Wie will man Respekt von seinen eigenen Kindern bekommen, wenn man selber nicht fähig ist, einfach an Konflikte anzugehen? Man hat seine Kinder schlussendlich diesbezüglich nicht zu bieten. Vor allem, wenn man Kinder Gottes ist und dann denkt, ja, ich gehe meinen eigenen Weg. Es ist mir egal, was Gott in sein Wort sagt. Und ich suche mir Ausleger, der dies auch nach meinem Wille auslegen. So wie es mir passt. Aber diese Zerstörung der Familie ist heute salonfähig geworden. Ehe wird zerstört. Ehe zwischen Mann und Frau, so wie Gott es am Anfang geschaffen hat, wird als lächerlich dargestellt. Es ist dieser teuflische Gender-Gedanke, der in unserer Gesellschaft durch und durch uns alle prägt. Alle prägt. Auch uns Christen. Und da müssen wir aufmerksam zurück zum Wort Gottes. Herr, was willst du? Kinder sind heute nicht mehr so geliebt. Warum werden so viele Kinder, Kinder, im Mutterleib abgetrieben? Wir schauen auf den Holocaust und wir finden es grausam. Aber dieser Genozid wird täglich gelebt in der Schweiz. Täglich. Der Resultat ist keine Liebe. Der Resultat ist, die Kinder, welche aufwachsen, nehmen ihre Eltern nicht mehr als Autoritätspersonen. Sie unterordnen sich nicht mehr ihre Eltern. Ihre Eltern werden nicht mehr mit Respekt behandelt. Das heißt nicht, dass der Kind im 20, 23, 30 immer Ja und Amen sagen muss. Wir erziehen unsere Kinder zu geistlicher Reife, dass sie irgendwann selber in der Welt Entscheidungen treffen können. Aber es geht da um die Zelle der Familie. Wenn Gott sagt, in den 10 Gebote, ehre Mutter und Vater, damit du lange lebst. Ja. Da geht es um eine Garantie für die Gesellschaft. Weil wenn die Zelle der Familie gehalten wird, dann ist auch die Beziehung zu den Großeltern da. Und die Großeltern zu den Enkelkindern. Und das ist dies, was eine Gesellschaft bewahren kann. Aber heute haben wir neue Ehe, Mann und Mann, Frau und Frau und weiß ich noch, was für Geschlechter es alles so komischerweise gibt. Ja, ja, es ist schon so, wir lachen, aber wenn man diese Liste auch liest von den Geschlechtern, was es heute gibt, das ist wirklich zu lachen, aber es ist zu weinen. Ja. Wie weit haben wir uns entfernt von Gott, unserer Gesellschaft? Und nochmal, kommt dieser Gedanke auch bei uns hinein? Gleichgeschlechtliche Ehe, ich muss es nochmal betonen, auch dies wird heute in der Gemeinde salonfähig. Und man nimmt es, ja, wir müssen alle Leute mit Liebe begegnen. Oh ja, lass uns das noch mehr machen. Jeder Mensch mit dem Liebe Christi begegnen. Nicht aber seine Sünde. Weil sonst werden wir mitverantwortlich sein, dass diese Person ewig in Hölle sein wird. Mitverantwortlich. Wir können den Sünder nicht lieben. Deshalb auch nicht in der Gemeinde. Die Leute werden undankbar sein. Logisch. Wenn das Ich im Zentrum ist, dann geht es ja nur um mich. Dann sollen die Leute doch Danke sagen, wenn sie mich dienen dürfen. Ja. Ja, das ist Undankbarkeit. Ich habe es ja verdient. Es ist das Resultat von jemandem, der prahlerisch ist, überheblich, der sich selbst liebt. Alles wird selbstverständlich. Alles. Alles. Ich habe dafür bezahlt, dann will ich den besten Service haben. Ja. Und man merkt nicht, nein, du hast so wenig bezahlt, dass du gar nicht so einen guten Service verdienst. Ja. Es muss günstig sein und alles wollen wir haben. Undankbarkeit ist in unserer Gesellschaft immer mehr gegenwärtig. Unheilig. Nächster Punkt. Pervers, obszön. Man hat das Gefühl heute in der Gesellschaft, so sündhafter jemand lebt, so perverser und obszöner es ist, so salonfähiger und wichtiger dies ist, so mehr beschäftigt man mit sich, mit dieser Person. In den Medien wurde mal gesagt, dieser Sportler ist sehr langweilig. Er war Nummer 1 im Tennis, ich könnte jetzt 1 und 1 rechnen, ja. Und man hat gesagt, er ist ein langweiliger Sportler. Aber er ist doch Nummer 1, er ist der Beste. Was ist das Problem? Ja, er hat keine Affäre. Wie bitte? Er ist langweilig, weil er keine Affäre hat? Verstehen, wie krank unsere Gesellschaft ist? Aber lass uns nicht auf die Welt schauen. Wie oft beschäftigen wir auch uns mit dieser Klatsch und Draht Sünde? Wir begnügen uns mit dieser. Wir befriedigen uns mit dieser Art und Weise. Nächster Punkt. Lieblos. Lieblos. Ich glaube, selbsterklärend. Es ist das Resultat von jemandem, der prahlerisch, überheblich, nur sich selber im Mittelpunkt sind. Nur meine Bedürfnisse sind wichtig. Es ist doch mir egal, was mein Nachbar passiert. Es ist mir doch egal, dass die Gesellschaft in Not ist. Lieblos. Eine hohe Scheidungsrate zeigt uns, wie lieblos unsere Gesellschaft ist. Aber Liebe. Liebe unter uns Christen. Johannes Kapitel 13. Johannes 13. Johannes 13, da sagt Jesus auch nochmal am letzten Abendmahl. Und er sagt, ein neues 34 und 35, Johannes 13. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jeder Mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Unser größtes Zeugnis an eine verlorene Welt ist die Liebe unter uns. Ist die Liebe. In Kapitel 15, Vers 17 wird noch ergänzt, das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Es ist diese Agape-Liebe, diese aufopfernde Liebe, wo wir zueinander habt. Schau kurz deinen Nachbar jetzt an, links und rechts. Ja. Ja gut, vielleicht ist es gerade dein Ehepartner oder dein Sohn oder Tochter. Aber schau, wenn du nachher aufstehst, Reihe nach hinten, nach vorne und sag, diese Person ist mir nicht egal. Er ist ein Teil vom Leib Christi. Er ist ein Teil vom Leib Christi. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ich bin sogar bereit, mein Leben für ihn zu opfern. So sollten wir uns einander begegnen. Weil dies soll ein Zeugnis sein an eine verlorene Welt. Die Liebe zueinander. Deshalb beten wir füreinander. Deshalb haben wir Gebetsstunde, wo wir Anliegen weitergeben, damit wir noch mehr füreinander beten. Einer trage des anderen Last. Es tut mir weh, wenn mein Bruder oder Schwester krank ist. Ich will ihn mittragen, wenn die jungen Männer jetzt im Militär gehen. Wir haben auch jetzt mehrere Jugendliche, die jetzt gerade im Rekrutenschule sind, ja, die Unterordnung lernen müssen, ja. Wir wollen für sie beten, weil wir sie lieben, weil diese Person mir nicht egal ist. In der Gesellschaft wird dies immer weniger, lieblos. Und weil die Gesellschaft lieblos ist, ist es auch unversöhnlich. Aber weil wir die Liebe Christi in uns haben, werden wir nicht streitsüchtig sein, sondern wir suchen in allem den Friede Christi. In allem. Es ist auch so wichtig, diese Versöhnlichkeit unter uns Christen. Verleumderisch, der nächste Punkt. Sie werden verleumderisch, schlecht reden über andere, andere schlecht darstellen. Sie sind unbeherrscht. Das neue evangelistische Übersetzung sagt Folgendes: lieblos und unversöhnlich, sie werden ihre Mitmenschen verleumden und sich selbst hemmungslos ausleben, unbeherrscht, gewalttätig. Die Bereitschaft zur Gewalt in unserer Gesellschaft ist heute sehr groß. Wenn wir sehen, wie man einfach schnell eine Demo machen kann und eine halbe Bahnhofstraße zerstören, und das wird noch von gewissen Politikern gut geheißen. Ja. Man versteht das nicht. Ja. So oft wird der Opfer zu Täter. Und der Täter, ja, er kann ja nichts dazu, wenn er so denkt, wie er denkt. Ja. Den guten Feind, es ist der aktive Widerstand gegen dem, was gut ist. Gegen Gottes Wort. Dieser aktive Widerstand haben wir heute so stark. Es hat angefangen mit dem Evolutionsgedanken. Und da es keinen Gott gibt, gibt es auch keine Moral. Wenn es keine Moral gibt, das Resultat ist, jeder macht, was er will. Er hasst das Gute. Er will sich Gott nicht unterordnen. Verräter werden sie werden. Verräter können es auch nehmen mit verleumderisch. Aber Verräter unter uns Christen, wenn wir das Wort Gottes nicht mehr so nehmen, wie es steht, wenn Gottes Maßstab für uns nicht mehr gilt, wenn wir Gottes Wort so auslegen, damit es für uns passt. Jeder soll sich wirklich mal Gedanken machen zu Hause. Ja, inwiefern denke auch ich so? Verräter, nicht mehr Christus allein. Ja, Christus aber, da gibt es noch so viele andere wichtige Sachen unserer Umwelt. Das ist eine neue Religion. Das heißt nicht, dass wir mit der Umwelt billig umgehen sollen. Aber es wurde und es ist eine neue Religion. Man redet mehr über Umwelt als über alles andere heutzutage. Man denkt, dass es nur noch ein Problem auf dieser Welt gibt, Umwelt. Und wenn das Umwelt gelöst ist, dann haben wir Friede auf Erde. So sieht's aus. Ja. Es ist heute diese Vermischung der Religionen, die so stark ist. Leichtsinnig wird die Menschheit werden. Doch letzter Punkt. Leichtsinnig, unüberlegt, noch eine Adrenalinkick mehr. Nochmal ein Gipfel mehr, um nach unten zu springen. Und jeder staunt über sie im Internet, welchen Mut sie haben. Und Gott nennt es Leichtsinnigkeit. Leichtsinnig mit sein Leben umgeben. Und diese Leichtsinnigkeit ist schlussendlich nichts anderes, als sich selber im Mittelpunkt da zu setzen. Leichtsinnig mit diesem großen Schatz, wo Gott dir gegeben hat, dein Leben, ein Leben zur Ehre Gottes. Brauchen wir diese Kick? Was sagt Gott darüber? Über diese leichtsinnige Art und Weise. Unsere Gesellschaft wird immer leichtsinniger. Aufgeblasen, nur eins gilt, ich. Und dann, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Ja, für unsere Gesellschaft, so ist es. Wie ist es bei uns aber? Wie oft orientieren wir uns an einen Lebensstil, wo weit entfernt ist von Gott. Wir stecken immer in der Gefahr, auch denken, ja, was erwartet die Welt von uns Christen? Und wir wollen der Welt eine Art Gottesdienst bringen, einen Lebensstil bringen, wo ihnen anspricht. Aber Achtung, wenn wir diese Liste ansehen, dann müssen wir genau so es der Welt anbieten. Das eigene Ich im Zentrum. Nein, wir wollen Christus anbeten. Christus und Christus allein. Und zum Schluss möchte ich aus 1. Timotheus Kapitel 6 noch lesen. 1. Timotheus 6. Du aber, Vers 11, Entschuldigung. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der vor Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Ich werde mit uns beten. Ja, Herr, das wollen wir auch. Dein Gebot unbefleckt, untadelig bewahren, bis zu deiner Erscheinung. Wir wollen lernen, nach deinem Wille zu trachten. O Herr, wir dürfen alle zurückschauen, zurück zum Kreuz schauen und sehen, wie du uns erlöst hast. Du hast uns befreit von unserer fleischlichen Natur, du hast uns befreit von der Sünde. Du hast unsere Schuld auf dich genommen, Herr Jesus. Ja, Vater, du hast deinen Sohn geopfert, damit wir leben dürfen. Unsere Strafe lag auf ihm. Dein Sohn lag auf dein Sohn, Jesus Christus. Du hast uns befreit. O Herr, wir wollen nach deiner Wille streben. Wir wollen voll werden von dir. Voll von dir und dir allein. Wir wollen fliehen von alles, was uns wegführen kann von dir. Und Herr, hilf uns, jeder Einzelne sich selber zu prüfen. Auch wir als Gemeinde, dass wir uns prüfen. Ja, wo stehen wir falsch? Wo stellen wir Prioritäten falsch? Wo habe ich die Gemeinschaft mit dir vernachlässigt? Das Gebet, das Lernen vom Wort Gottes, die Gemeinschaft unter Gläubigen. O Herr, rede du zu jeder Einzelnen von uns. Und lass uns, weil du unter uns wohnst, Licht und Salz sein an einer verlorenen Welt, der dich so sehr braucht, Herr. Herr, komme bald. Amen.